Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse.
Wir sind in einer Predigtreihe, die wir genannt haben Momente mit Jesus, und wir schauen uns bis Ostern hin jede Woche so einen neuen Moment an, wo wir Dinge lernen wollen in der Geschichte von Jesus und wie er mit Menschen umgegangen ist. Und heute habe ich so eine richtige, sagen wir mal so, wer von euch ist bereit, ein bisschen herausgefordert zu werden, ja? Ein bisschen, ja, ich sehe das schon, ne? Ihr seid ausgeschlafen, also im ersten Gottesdienst habe ich das noch durchgehen lassen, aber im Grunde genommen müsstet ihr die Wache-Crowd heute sein. Wir wollen gemeinsam uns die Geschichte anschauen, wie Jesus und Johannes 2 den Tempel reinigt. Und reinigen ist so ein bisschen das Stichwort des Tages. Ich wollte mal fragen, wer von euch plant, einen Frühjahrsputz zu machen? Ja, es ist nichts, wofür man sich schämen braucht eigentlich. Ich bewundere euch. Wer von euch wird von seiner Frau dazu gezwungen werden, in diesem Jahr noch einen Frühjahrsputz zu machen? Ein paar? Ja, ich auch. Ich wahrscheinlich auch. Ich bin, würde ich sagen, jetzt erstmal kein ordentlicher Mensch. Also ich bin sauber, ja, ich dusche jeden Tag und ja, aber ich habe die Tendenz, dass meine Sachen schon etwas rumfliegen. Aber ich habe so Tage, da liebe ich es richtig sauber zu machen. Also so einen Keller aufräumen, das liebe ich. Autos putzen, liebe ich. Also ich treibe es immer so weit, bis ich sage, okay, jetzt machst du einmal richtig ordentlich und dann lasse ich es wieder verwahrlosen, um es dann wieder ordentlich zu machen und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen mein Leben. Meine Frau zum Beispiel ist ganz anders, sie ist ordentlicher als ich. Aber sie ist quasi, glaube ich, auch so ein bisschen dafür verantwortlich, dass, wisst ihr, diese Schubladen, wo alles drin ist. Und so einmal im Jahr nehme ich einfach Mülltüten und schmeiße alles weg. Und sie steht immer dabei und guckt, ob ich auch ja nichts wegschmeiße, was sie noch gebrauchen könnte. Das Problem ist, meine Frau denkt, sie könnte all das noch gebrauchen, was wir zu Hause haben. Also wir sind unterschiedlicher, kann man bei uns nicht sein. Und so weiß ich schon, in den nächsten Wochen und Tagen, ich werde wieder rangehen und der Keller ist fällig. Es muss aufgeräumt werden. Es ist irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen, da muss etwas passieren. Und Jesus wandert nach Jerusalem hinein und er sieht den Tempel und hat wahrscheinlich diesen gleichen Impuls. Er sagt, hey, heute muss hier mal ein bisschen aufgeräumt werden. Es wird Zeit, dass sich etwas verändert. Und wir lesen mal in Johannes 2 diese 4 Verse. Kurz vor dem jüdischen Passafest reiste Jesus nach Jerusalem. Dort sah er im Vorhof des Tempels viele Händler, die Rinder, Schafe und Tauben als Opfertiere verkauften. Auch Geldwechsler saßen hinter ihren Tischen. Jesus machte sich aus Stricken eine Peitsche und jagte die Händler mit all ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk. Er schleuderte das Geld der Wechsler auf den Boden und warf ihre Tische um. Den Taumhändlern befahl er, schafft das alles hinaus, das Haus meines Vaters ist doch keine Markthalle. Herr Jesus, wir danken dir nun für dein Wort. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du die Kraft hast, unser Leben heute komplett neu zu machen. Und das wollen wir erfahren, Jesus. Ich bete das für jeden Einzelnen, Herr, dass wir eine Begegnung haben mit dir, dass du zu unseren Herzen sprichst und wir die Kraft haben, dein Wort heute in unserem Leben anzuwenden, so wie du es möchtest. Danke, dass du dein Wort sendest und uns heilst, Herr, und uns neu machst und wir das heute erfahren werden. In deinem herrlichen Namen. Amen. Okay, pass auf. Zwei Dinge wollen wir jetzt ein bisschen miteinander machen. Wir wollen uns erstmal die Geschichte anschauen und lernen, was genau ist eigentlich das Problem. Warum tickt Jesus scheinbar so aus? Und dann ist natürlich die große Kunst, was hat das eigentlich mit mir und meinem Leben heute zu tun? Okay, pass auf, wir fangen ganz von vorne an. Wir lesen, kurz vor dem jüdischen Passafest reiste Jesus nach Jerusalem. So, das Passafest ist dieses Fest, wo die Israeliten daran gedacht haben, dass der Todesengel damals in Ägypten mit diesen 10 Plagen an ihren Häusern vorbeigegangen ist. Gott hatte damals zu Mose gesprochen, hat gesagt, hey, pass auf, Mose, der Todesengel, das war so die letzte Plage, ja, die furchtbarste Plage, wird alle Erstgeborenen im Land töten. Es sei denn, ihr nehmt ein Lamm und schlachtet es und streicht das Blut an die Türpfosten. Jedes Haus nun, das das Blut des Lammes an den Türpfosten hat, an dem wird der Todesengel vorübergehen und es wird nichts passieren. Ja, das ist übrigens ein Bild von Jesus und dem, was er am Kreuz getan hat, dass quasi durch sein Blut wir es nicht erleben müssen, dass der Zorn Gottes uns trifft, sondern er geht an uns vorüber. Und das ist das Passafest und das ist was sie hier feiern sollten. Und das ist ein Riesenfest, ja, ein Riesending im jüdischen Volk. Es ist quasi das größte Fest eigentlich, das sie haben. Es wird über 7 Tage gefeiert und so von der Bedeutung her und von der Schwere und Gewichtigkeit wie unser Weihnachtsfest. Ja, alle waren excited, alle waren hyped, wow, wir feiern Passa. Und auch war das so, dass die allermeisten Menschen eigentlich gerne Passa in Jerusalem feiern würden und wollten. Weil in Jerusalem war der Tempel und in Jerusalem war in dieser Woche absolute Ausnahme. Ja? Also die Stadt hatte so irgendwas zwischen 200.000 und 250.000 Einwohner. Während des Zeit des Festes waren es leicht über 2 bis 3 Millionen Leute. Ja? Die Stadt war voll von Menschen. Alle Leute im Umkreis von 25 Kilometer von Jerusalem mussten in Jerusalem das Fest feiern. Das hat das Gesetz vorgeschrieben. Alle anderen durften, aber die meisten wollten. Und so auch Jesus. Ja, Jesus hatte also diese gute Tradition, Passa in Jerusalem zu feiern. Und er kommt da also nun in diesen Tempel hinein. Und jetzt geht's zur Sache. Wir lesen dann in dem nächsten Vers. Dort sah er im Vorhof des Tempels viele Händler, die Rinder, Schafe und Tauben als Opfertiere verkauften. Auch Geldwechsler saßen hinter ihren Tischen. Okay, er sieht 2 Dinge. Er sieht einmal, wie Tiere verkauft werden. Und dann sieht er, wie Geld gewechselt wird. So beide dieser Sachen ist kein Problem. Ist eigentlich ganz fein, aber sie wurden über die Zeit richtig, richtig schlimm. Pass auf, wenn du nach Jerusalem gekommen bist, um Passa zu feiern, brauchtest du ein Tier, um es als Opfer der Anbetung Gott darzubringen. Dieses Tier nun musste fehlerfrei sein und makellos. Ja, es durfte nicht die kleinste Unreinheit sein, weil dein Opfer für Gott musste perfekt sein. Übrigens ist Jesus dann später ja das perfekte, makellose Opferlamm. Deshalb ist er sündlos gewesen, weil das ist ein Opfer, das Gott gefällt. Und die Leute, wenn du jetzt das allererste Mal zum Beispiel Passa in Jerusalem gefeiert hast, dann hattest du dieses Lämmchen vielleicht deiner Herde und du hast es gehegt und gepflegt und du hast gesehen, wow, es ist perfekt und es ist rein und du hast ganz gut drauf aufgepasst und du hast es unter deinen Arm genommen, bist nach Jerusalem gegangen. Aber du durftest jetzt nicht einfach dein Tier opfern, sondern es musste quasi inspiziert werden. Ja? Jemand hat die Inspektion vorgenommen, sich das Lamm angeschaut und so weiter und so fort. Das war, wie das so lief. Das Problem war nun, dass der Priester, der sich das Lamm angeschaut hat oder dein Rind oder deine Taube, was auch immer du mitgebracht hast, in der Regel gesagt hat, nicht gut genug. Pass auf, dein Lamm, gut, dass du es hergeschleppt hast, aber es ist nicht gut genug für Gott. Aber wir haben hier so einen kleinen netten Service. Du kannst ein Tier von uns kaufen. Wir haben alles voller Tiere hier. Nimm einfach eins von uns und das kannst du Gott darbringen. Das Problem nun, also weißt du, dieser Service war gut. Weil wenn du von weiter hergekommen bist, du wolltest nicht die ganze Zeit dein Rind mit dir schleppen. Ja, von daher war das alles in Ordnung. Es war nicht in Ordnung, dass es im Tempelvorhof stattgefunden hat, aber ich glaube, das ist nicht das Problem, das Jesus hier hat. Das Problem ist, dass eine Taube, die außerhalb des Tempels 15 Cent gekostet hat, im Tempel nun 15 Euro gekostet hat. Die haben so richtig Reibach gemacht. Ja, und das ist über die Jahre so entstanden. Die Preise wurden immer teurer. Und die Sadduzäer, die Tempelleiter der damaligen Zeit, sie haben da richtig, richtig viel Kohle mit verdient. So, das war das eine Problem. Diese Tiere wurden richtig teuer verkauft. Das Problem ist, du als normaler Gläubiger, du konntest nichts dagegen tun. Du musstest opfern und deshalb war es eine miese, miese Nummer. Und dann wurde Geld gewechselt. So, jeder 19-Jährige und älter männliche Jude musste einen halben Schekel Tempelgeld Gott darbringen als Zeichen der Anbetung. Weißt du, damals konntest du nicht einfach römisches Geld in den Tempel hineinschleppen, weil römische Münzen hatten das Bild von Caesar aufgedruckt. Und Caesar hat sich selbst als Gott bezeichnet und somit war dieses Geld angesehen wie das Geld eines fremden Gottes und hatte nichts im Tempel zu suchen. Also hatten sie dort Geldwechsler. Und wieder, die Sache an sich war richtig. Ja, das Geld musste gewechselt werden von römischem Geld hin zu Schekel, ja, zu Tempelgeld. Das Problem ist nur, dass es Wucherwechselpreise waren. Ja, und du warst dem ausgeliefert, du konntest nichts tun. Sie haben das 2-, 3-, 4-, 5-fache genommen von dem, was eigentlich angebracht wäre, um einfach richtig, richtig viel Geld zu verdienen. Und das ist, was Jesus hier nun im Tempelvorhof sieht. Er sieht, wie die Leute total übers Ohr gehauen werden. Und wir lesen, dass er sehr, sehr, sehr wütend wird. Schaut mal, Jesus machte sich aus Stricken eine Peitsche. Ich habe da eine Weile drüber nachgedacht und mir ist Folgendes aufgefallen. Hier heißt es nicht, Jesus nahm sich eine Peitsche. Ne? Das war nicht so, dass Jesus in den Tempelvorhof gegangen ist, diese Dinge gesehen hat, dann wurde er wütend, hat eine Peitsche rumfliegen sehen, sie genommen und angefangen, die Leute rauszutreiben. Hier heißt es auch nicht, Jesus ging los und kaufte sich eine Peitsche, sondern Jesus setzte sich in aller Ruhe hin und machte sich eine Peitsche. Ich meine, das ist so ein bisschen Next-Level-Wut, weißt du? Die Jünger haben wahrscheinlich gefragt, Alter, was machst du da? Ich mache mir eine Peitsche und ich werde sie benutzen. Wisst ihr, also, mir ist das so bewusst geworden, Jesus war nicht unkontrolliert zornig. Es war nicht, dass er die Fassung verloren hat und auf die Leute losgegangen ist, sondern er hatte eine sehr heilige und kontrollierte Wut. Es war so ein heiliger Zorn, den er verspürte, der ihn dazu veranlasst, dann das zu tun. Er machte sich aus Stricken eine Peitsche und jagte die Händler mit all ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk. Er geht los und jagt die Leute raus. Ich meine, wer immer denkt, Jesus ist so ein Öko aus Nazareth gewesen oder so, das musst du mal ganz gleich wieder vergessen. So. Jesus war über 18 Jahre lang Tischler, zu einer Zeit, wo es keine schweren Maschinen gab. Der hat das mit den Armen gemacht. Jesus war ein Hühne, steht mitten im Tempel mit seiner selbstgemachten Peitsche so, und treibt alle raus. Und du siehst auch, die Leute wehren sich nicht. Ne, warum nicht? Weil Pilatus sagt, als er Jesus sieht, übrigens später vor der Kreuzigung, was für ein Mann. So, ne? Weil Jesus war stark. Hey, falls du dich irgendwann mal gefragt haben solltest in deinem Leben, what would Jesus do? Ja, was würde Jesus tun? Irgendwie jemand da, der so ein Armband hatte, ich hatte dieses Armband, ein paar, ja. Die eine Peitsche zu knüpfen und Menschen rauszujagen, ist ab sofort erlaubt für dein Leben. Ja, also wir sehen, es ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen von dem, was Jesus getan hat. Und er schleuderte das Geld der Wechsel auf den Boden und er warf ihre Tische um. So, Jesus macht richtig Alarm. Wisst ihr, die Leute damals, als sie das gesehen haben, waren baff. Ich glaube, die Jünger waren verwirrt. Die kannten ihn übrigens noch nicht so lange. Ja, wir sind jetzt gerade in Johannes 2. Johannes 1 war die Hochzeit zu Kanaan. Der Dienst von Jesus hat gerade erst begonnen. Und ich glaube, sie waren verwirrt darüber, dass die Wut des Messias sich gegen den Tempel richtete. Beziehungsweise nicht gegen den Tempel, sondern gegen dem, was im Tempel passiert. Ich glaube, sie hatten schon erwartet, dass der Messias wüten wird. Ja, das hatten sie ja gehofft. Im ersten Jahrhundert, diese Juden, die auf den Messias gewartet haben, sie haben darauf gehofft, dass jemand kommt und sie von den römischen Besatzern befreit. Und ich glaube, sie hatten so eigentlich sich gedacht, Herr Jesus wird Schwerter nehmen oder lass ihn eine Peitsche nehmen und er geht in den Tempel, in den Palast von Pontius Pilatus. Und er jagt ihn raus und er schmeißt dort die Tische um und er bringt dort Veränderungen hinein. Aber wir sehen in unserer Geschichte, das allererste, was er macht, ist, er geht in den Tempel Gottes. Weil er Folgendes verstanden hat, und das ist so wichtig für uns zu verstehen. Wenn die Anbetung des Volkes Gottes schiefläuft, wenn die Nachfolge nicht richtig läuft, der Christen, ja, der Gläubigen, dann gibt es keine Rettung für die ganze Nation. Wenn etwas im geistlichen Leben des Volkes nicht richtig läuft, so, ne, dann ist keine Chance da, dass die ganze Nation jemals Erweckung erlebt und Veränderung erfährt. Und wir lesen das auch später in der Bibel, ne, dass es heißt, dass das Gericht Gottes am Haus Gottes anfängt. Und so geht Jesus in den Tempel und er kümmert sich zuallererst um den geistlichen Zustand des Volkes. In 5. Mose 16, das ist nicht auf deinem Zettel, kannst du aber nachlesen, wenn du willst, ist ein ganzes Kapitel, wo das Gesetz vom Passafest schreibt. Alle möglichen Vorschriften gab es für diese Zeit, unter anderem zum Beispiel auch diese Vorschrift, dass in deinem Zuhause in dieser Zeit des Passafestes kein Krümel Sauerteig sein darf. Pass auf, du musst dir das so vorstellen, alle wussten, morgen startet das Passafest oder übermorgen oder weiß ich, nächste Woche und sie sind penibelst genau durch ihre Häuser gegangen und durch ihre Wohnungen und haben alles rausgeräumt, was unrein war. Sie hatten so eine panische Angst davor, dass ihr Raum und ihr Zuhause und ihr Leben unrein ist, dass sie aufgeräumt haben, damit ja ihr Leben Gott wohlgefällig ist. Wisst ihr, und nichts anderes macht Jesus hier. Er geht in sein Zuhause und er räumt auf und er räumt auf und er räumt auf und er sagt, hey Freunde, ihr habt das Haus meines Vaters verunreinigt. Und genauso wie jeder Einzelne sein Haus sauber machen sollte, steht Jesus hier in seinem Haus, in dem Haus seines Vaters und sagt, Freunde, ich kann nicht glauben, was ihr gemacht habt. Ihr habt dieses Haus Gottes verunreinigt und beschmutzt. Und ich dachte mir, bevor wir so darüber reden, okay, was macht das jetzt genau mit mir und meinem Leben? Lasst uns mal lernen, was wir von dieser Wut Jesu lernen können für unser Leben. Weil ich glaube, dass da wichtige Dinge drin sind, die wir als Nachfolger Jesu mitnehmen können und lernen können und annehmen dürfen, vielleicht auch für unser Leben, über seinen Zorn. Ja, das allererste ist das hier. Es gibt Momente, da ist es angebracht, wütend zu sein. Es war total richtig, dass Jesus in diesem Moment wütend war und zornig war. Und ich glaube, es gibt Momente in unserem Leben, da ist es richtig, wenn wir diese göttliche Wut in uns tragen. So einen göttlichen Zorn über Ungerechtigkeit, über Missstände in unserer Gesellschaft. Und diese Momente, wo wir als Christen aufstehen müssen, um unsere Stimme zu erheben gegen dieses Verhalten in dieser Welt. Und wir sehen, Jesus wurde wütend. Und ich habe das so diese Woche für mich gebetet, dass Gott mir so einen heiligen Zorn gibt gegen diese Dinge in der Welt, die ihn so traurig machen. Und dieser Zorn mich dazu bringt, aufzustehen, um was zu sagen. Und besser noch aufzustehen, um zu handeln. Ja, ob das jetzt so aussehen soll wie bei Jesus, das muss man sehen. So, ne? Aber es gibt Momente, da ist es Zeit zu schweigen, aber es gibt ganz viele Momente, da wird es Zeit zu reden. Und das können wir von Jesus lernen hier. Ja? Jesus hatte einen Zorn, der angebracht war. Das Zweite, das wir lernen können, ist, nur weil etwas gesellschaftlich anerkannt ist, bedeutet es nicht, dass es Gott gefällt. Schaut mal, dieses Verkaufen und Geld wechseln, das war eine Sitte, die hat lange bestanden schon. Das war normal für das ganze Volk, dass dort so Reibach gemacht wurde. Aber nur weil es normal ist, heißt es nicht, dass es Gott gefällt. Weißt du, nur weil alle etwas machen, bedeutet es nicht, dass wir als Christen Teil davon sein sollten. Nur weil es normal in der Welt ist, heißt es nicht, dass es Gott gut findet, wenn es in unserem Leben stattfindet. Von daher müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, das Ziel unseres Christseins ist es auf gar keinen Fall, mit dem Strom zu schwimmen, sondern wir sollen einer verlorenen Welt die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Das Anderssein Gottes soll in unserem Leben sichtbar sein durch die Dinge, die wir sagen und tun. Okay, von daher, nur weil etwas vielleicht von vielen Menschen toleriert wird und bejaht wird, heißt es nicht, dass es richtig ist. Und das Dritte ist sehr wichtig. Es ist wichtiger, geistlich korrekt zu sein, als politisch korrekt. Das ist, was wir hier von Jesus lernen können. Es ist nicht das höchste Ziel deines Lebens, von allen Menschen gemocht zu werden. Okay, ich sage das nochmal. Es ist nicht das höchste Ziel, dass jeder Mensch mit dir übereinstimmt und jeder Mensch dich mag. Wisst ihr, ich bin eigentlich so. Mir fällt das sehr schwer. Ich mag es, gemocht zu werden. Also ja, ich glaube, viele Menschen sind so. Irgendwie hoffe ich, dass viele Menschen so sind. Man will irgendwie miteinander gut auskommen und so. Und ich mag das, wenn du quasi den Gottesdienst hier bald verlässt und dann denkst du, Mensch, das war richtig cool, was gesagt wurde und nett. Und ich weiß, ihr sind halt alle so ein bisschen nett beflügelt und geht nach Hause. So, ja? Das ist so, da ist etwas in mir, das will das. Und das will das immer. Aber weißt du, wir lesen hier oder lernen aus dieser Geschichte von Jesus, es muss diese Momente geben, wo man sagt, hey, ich mache jetzt etwas, das wird von vielen oder von den allermeisten wahrscheinlich nicht verstanden werden, aber ich stehe dafür, weil es richtig ist und weil mein Gott es mir sagt. Weißt du, da ist es nicht so wichtig, dass es politisch korrekt ist, sondern einfach nur, dass es korrekt ist in den Augen Gottes. Und ich glaube, dass wir als Kirche das immer mehr als große Herausforderung erleben werden, dass die Welt sagt, hey, ihr müsst so und so leben und ihr müsst das und das denken. Und wir immer weiter in diese Lage kommen werden, dass wir sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Ich mache den Schwachsinn nicht mit. So, ne? Also, du kannst dir nicht überlegen, wer ist ein Mann und wer ist eine Frau. Das hat mein Gott sich überlegt, als er sein Wort geschrieben hat und als er uns gemacht hat. So, und es ist mir völlig egal, wie lange ihr sagt, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Es ist so, wie mein Gott es sagt und das ist, was ich glaube und ihr werdet mich nicht ändern. So, und ich glaube, das ist etwas, worin wir herausgefordert werden, aber wofür wir stehen müssen, dass wir uns das einfach dessen bewusst sind, Jesus nachzufolgen, bedeutet, unpopuläre Meinung zu haben und dafür einzustehen. Und das ist in Ordnung. Ich finde, Jesus zeigt uns hier, dass es in Ordnung ist, so zu sein. Okay, er geht in den Tempel hinein und er reinigt seinen Tempel in seiner heiligen Wut. Pass auf. Wir kommen jetzt so zum Kern dieser Predigt. Weil diese ganze Predigt und diese ganze Geschichte hängt eigentlich an einer Frage. Du kannst diese Geschichte lesen und denken, hey, Hammer, Jesus geht hier wieder richtig krass an die Pharisäer und geht ihnen ans Bein und haut wieder richtig auf die Kacke. So, ne? Was für eine Hammergeschichte. Aber die eigentlich wirkliche Frage ist, was macht das mit mir heute? Beziehungsweise eigentlich die Schlüsselfrage für diese ganze Geschichte ist die Frage, wo ist der Tempel Gottes heute? Ja, die Antwort darauf bestimmt die Anwendung dieser Geschichte. Weil wenn du glaubst, der Tempel Gottes ist irgendein Kirchengebäude, dann könnte deine Anwendung vielleicht sein, hey, ihr lieben Pastoren, passt auf, dass ihr nicht so viel Reibach macht und macht aus dem Haus Gottes keine Räuberhülle. So, ja, macht daraus keinen Marktplatz. Aber ich habe heute Folgendes für dich, ja, und das ist wichtig, dass du es verstehst. Es gibt, also im Alten Testament war das so, du hattest dieses Zelt in der Wüste und das war das Heiligtum. Später hattest du diesen Tempel in Jerusalem und das war das Heiligtum. Dann ist Jesus auf die Erde gekommen und ist am Kreuz für uns gestorben. Er hat für unsere Sünde bezahlt und er ist von den Toten auferstanden. Und vielleicht erinnerst du dich, der Tempel wurde entzweigerissen. Soll heißen, die Gegenwart Gottes hat ein Gebäude verlassen, um ein neues Zuhause zu finden, nämlich das Herz eines jeden einzelnen Gläubigen. Von daher, es gibt keine heiligen Gebäude. Wisst ihr, es gibt keine Kirche dieser Welt ist heilig, sondern die Bibel erklärt uns so deutlich, du bist die Kirche und du bist heilig und du bist der Tempel Gottes und in dir wohnt sein Geist. Ja? Habt ihr was zum Aufschreiben mitgebracht? Wir gehen nicht in einen Tempel, wir sind der Tempel. Pass auf, wenn du morgens zu deiner Frau sagst, Schatzi, komm, wir gehen in die Kirche, ist eigentlich Quatsch. Sag ich auch. Nee, das muss ich ihr nicht sagen. Aber, weißt du, eigentlich gehen wir nicht, sondern wir sind die Kirche. Deshalb, das hier ist kein heiliger Ort, wo du dir denken kannst. Aber hier treffen sich die heiligen Orte. Wir sind die Kirche und versammeln uns. Und das wird zu einem heiligen Ort. Verstehst du? Von daher lesen wir immer wieder sowas wie in 1. Korinther 6. Da heißt es, oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat. Okay, du bist ein Tempel. In dir wohnt die Gegenwart Gottes. Von daher ist die einzige richtige Anwendung für unsere Geschichte heute eine Frage. Nämlich die Frage, Herr Jesus, was möchtest du aus meinem Tempel heute rausräumen? Welche Sache, was ist da in meinem Leben, das du heute rausjagen möchtest? Wo sind die Dinge in meinem Leben? Was für Dinge finden in meinem Leben statt, wo du heute aufstehst und sagst, hey, es muss raus. Es muss raus. Es soll dein Tempel verlassen. Es gefällt Gott nicht. Wisst ihr, das ist die Anwendung für diese Geschichte, dass wir sagen, Jesus, was möchtest du in meinem Herzen verändern? Wo machst du heute Frühjahrsputz in meinem Leben? Als Karin mit unserem zweiten Sohn Mats schwanger war, habe ich vor ihr gewusst, dass sie schwanger ist und bevor wir einen positiven Schwangerschaftstest hatten. Und zwar trug sich das alles in unserer Küche vor. Sie stand vor unserem offenen Kühlschrank, ich saß auf der Couch und sie meinte, boah Schatz, der Kühlschrank stinkt so. Komm mal bitte, was stinkt denn hier so? Ja, ich gehe hin, also wir sind normal saubere Menschen. Da war nichts so, ne? Da findet alles, das war normal. Ich rieche den Kühlschrank und sage, Schatz, also ich rieche gar nichts. Ne, riech das, also wisst ihr, was meine Frau dann zu mir gesagt hat? Sie guckt mich an und sagt, kann es sein, dass du aus dem Mund stinkst? So, in dem Moment wusste ich, die Frau ist schwanger. Gerade so schwanger, aber schwanger. Und wirklich, es hat sich bewahrheitet, weil das hatte ich alles schon mit dem ersten Kind. Ich musste mir ständig die Zähne putzen. Ich musste ständig irgendwas auswischen und ausräumen und wegschmeißen. Wirklich, also wie oft ich den Kühlschrank geputzt habe in der ersten Schwangerschaft, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der sah aus wie neu, immer. So, ne? Einfach, weil sie konnte es nicht ertragen, diesen Gestank und ständig Kaugummis, Zähne putzen, wie ein Dover, ja. Machst du alles, weil du liebst sie ja und sie kriegt ja schließlich das Baby, von daher hältst du schon die Klappe, ja. Unterstützt sie, wo du kannst und betest für sie und für dich. Jedenfalls, worauf ich hinaus will. Karen hatte etwas in sich leben, das gemacht hat, dass sie Gestank nicht mehr ertragen hat. Weißt du, als du Christ wurdest, ist der Heilige Geist in dich eingezogen. Und der kann es ganz schwer aushalten, wenn da in deinem Leben Dinge sind, die dich verunreinigen und die dein Tempel beschmutzen. Weißt du, da ist dieser Geist in dir, der dich in Heiligkeit hineinführen will, der dein Leben verändern will, der dein Innerstes umgestalten will. Und ich weiß ganz genau, wie es einigen von euch geht, weil mir geht es auch ein bisschen so. Ne? Man schaut so auf sein Leben und man denkt, hey, aber da sind so Sachen, Mann, mit denen habe ich so zu kämpfen. Ich würde ja gerne anders sein. Ich würde mir so wünschen, dass ich nicht mehr so denke. Ich würde mir so wünschen, dass ich meinen Zorn vielleicht besser kontrollieren kann. Ich würde mir das so wünschen, dass ich anders lebe in diesem Bereich meines Lebens, dass ich nicht so reagiere auf Umstände. Ich würde mir so sehr Veränderung wünschen, aber es scheint nicht zu funktionieren. Ich bin so lange Christ und folge Jesus so lange nach, aber diese Sache scheint in meinem Leben so immer wieder ein Problem zu sein und ich habe keine Lösung mehr dafür. Wisst ihr, deshalb liebe ich diese Geschichte so. Dieses üble, dreckige System dort in Jerusalem, das bestand schon seit hunderten Jahren. Ich habe das schon gesagt, ne? Also das wurde immer schlimmer, aber es gab es schon sehr lange. Und der normale Gläubige im ersten Jahrhundert hatte keine Chance, das zu verändern, bis Jesus gekommen ist mit der Peitsche. Wisst ihr, Gott hat gewusst, sie können es nicht ändern, weil die Leitung des Volkes ist korrupt. Und deshalb kam Gott selbst in diesen Tempel und tat, was kein Mensch tun konnte. Er nahm die Sache in seine eigene Hand. Weißt du, Gott schaut auf dein Leben und er steht an deiner Seite. Weißt du, der verurteilt dich dafür nicht. Er sieht deine Probleme, er sieht deine Struggle in diesen Bereichen deines Lebens. Und es ist so Hammer, er entscheidet sich heute, an diesem Tag, in deinen Tempel hineinzukommen, um dir zu helfen, dort Frühjahrsputz zu machen. Weißt du, von daher ist die Frage nicht einfach nur, Herr Jesus, was willst du rausschmeißen, sondern eigentlich ist die viel bessere Frage, Herr Jesus, wie kann ich dir heute dabei helfen, meinen Laden sauber zu kriegen? Ja, was kann ich heute ablegen, dass sich dazwischen stellt, ein guter Ort zu sein für deine Gegenwart? Das ist total interessant, wenn du das Neue Testament liest, dann liest du einmal in Johannes 2, wie Jesus den Tempel reinigt, aber später in Lukas 24, glaube ich, Lukas 19, Vers 45, liest du, dass Jesus noch einmal den Tempel reinigt. Also einmal zu Beginn seines Dienstes und einmal kurz eigentlich nach Palmsonntag. Ja? Jesus zieht nach Jerusalem ein und sie haben alle ihre Palmen in der Hand und rufen Palmenzweige in der Hand und rufen Hosanna und legen die so nieder. Und dann geht er von dort direkt in den Tempel und räumt den Tempel auf. Und wir fragen uns, warum macht er das? So, ne? Ganz einfach, weil sie haben die Tische wieder reingeschleppt, so, ne? Haben wieder angefangen, das Geld zu wechseln, haben wieder angefangen, Tiere zu verkaufen und die Preise stiegen und die Preise stiegen und die Preise stiegen und Jesus kommt wieder in den Tempel und er sieht, hey, die Sachen von damals sind wieder zurück und er räumt es nochmal auf. Und so ist es doch auch irgendwie in unserem Leben. Ja, du hast Jesus dein Leben gegeben und vielleicht hat er Dinge kraftvoll verändert und Dinge total neu gemacht, aber mit der Zeit haben sie sich wieder eingeschlichen. So mit der Zeit sind diese Dinge zurückgekommen. Mit der Zeit bist du wieder in alte Muster gefallen. Die Dinge, von denen Jesus dich vielleicht einmal schon mal befreit hatte, sind zurückgekommen. Und ich liebe das an dieser Geschichte, dass Jesus nicht einmal den Tempel reinigt, sondern zweimal. Und er zurückkommt und es wieder tut. Und das gibt mir Hoffnung für mein Leben, aber auch für dein Leben. Was Jesus einmal in deinem Leben getan hat, wird er auch ein zweites Mal tun wollen. Er will dir helfen, deinen Tempel zu reinigen. Er will deinen Tempel reinigen. Schaut mal, in Vers 17 und 18 lesen wir zwei verschiedene Reaktionen auf das, was Jesus hier tut. Ich lese mal vor. Seine Jünger aber mussten an das Wort der Heiligen Schrift denken. Der Eifer für deinen Tempel wird mich vernichten. Die führenden Männer der Juden stellten Jesus daraufhin zur Rede. Woher nimmst du dir das Recht, die Leute hinauszuwerfen? Schaut mal, zwei verschiedene Reaktionen auf das, was Jesus hier im Tempel macht. Die Pharisäer hinterfragten die Autorität Jesu. Ne? Anstatt zu sagen, Jesus, du hast recht, mein Leben muss sich verändern, sagen sie, Jesus, wer gibt dir das Recht? Das kann uns auch, kennt ihr das nicht auch? Ich kenne das. So, ne? Anstatt einfach zu sagen, Jesus, du hast recht, fängst du an, mit ihm zu diskutieren und sagst irgendeinen Quatsch im Kopf so, ne? Und versuchst das irgendwie zu rechtfertigen. Oder vielleicht hörst du so die Predigt heute, ne? Und du denkst das sogar, ne? Hey, wer gibt eigentlich Gott das Recht? Wer gibt dir das Recht, irgendwie so eine Sachen zu sagen, wie auch immer so, ne? Anstatt so zu sagen, hey, stimmt eigentlich, Dinge laufen schief, hinterfragen wir die Autorität von Jesus. Aber wir sehen, dass die Jünger ganz anders reagiert haben. Und das ist, was ich gebetet habe, dass es in deinem Leben passiert. Schau mal, die Jünger verstanden das Herz Jesu. Die einen hinterfragten die Autorität, die anderen hatten in diesem Moment die übernatürliche Sicht in das Motiv von dem, was Jesus hier tut. Seine Jünger aber mussten an das heilige Wort, an das Wort in der Heiligen Schrift denken: Der Eifer für deinen Tempel wird mich vernichten. Ja, das ist ein Zitat aus Psalm 69, wo es davon heißt, dass der Sohn Gottes Eifer haben wird für das Haus Gottes. Und die Jünger konnten das in dem Moment sehen. Ja, sie haben verstanden, hey, das, was Jesus hier tut in diesem Tempel, es ist ein inneres Eifern um die Heiligkeit dieses Ortes. Du musst das verstehen, wenn Jesus mit dir über deine Sünde redet und wenn er Dinge anspricht in deinem Leben, die sich ändern sollen, dann tut er das nicht irgendwie, weil er dir Spaß rauben möchte, sondern weil er um dein Leben eifert. Er hat einen Eifer für dich und deinen Tempel. Weißt du, weil er hat dich gemacht. In Epheser heißt es, dass du ein Meisterwerk Gottes bist. Weißt du, du bist nicht von der Stange, sondern Gott hat sich dich überlegt. Ja, wie sind die Ohren? Meine dachte, ich mache mal ein bisschen größer, dafür die Haare ein bisschen weniger. So, ja. Dann hat er dich so geformt. Aber nicht nur deine Hülle, so, ne? Die wird eh hier bleiben. Das ist nicht so richtig wichtig. Aber vor allen Dingen hat er sich Gedanken gemacht. Was ist deine Bestimmung fürs Leben? Was wirst du für eine Mama sein? Was wirst du für eine Frau sein? Ein Papa, ein Ehemann? Was wirst du erreichen mit deinem Leben? Er hat sich all diese Dinge überlegt. Und wenn wir mit der Sünde so kooperieren in unserem Leben, dann sieht er, dass das alles torpediert. So, ne? Er sieht diese Sünde in unserem Leben und er sieht, hey, diese Sache halten mein Kind, mein Meisterwerk davon ab, die Fülle des Lebens zu leben, das ich vorbereitet habe. Und du musst das verstehen, wenn Jesus mit uns über Sünde spricht und uns zur Umkehr aufruft und so weiter und so fort, dann einfach, weil er eifert um dich, weil er all das Leben sieht, das er für dich bereithält, all die Freude, das Glück, die Begegnung mit ihm. Und deshalb sagt er, hey, sein Eifer, der verzehrt sich auch nach deinem Tempel und um deine Reinheit, weil er weiß, dass so viel mehr, das ich für dich und dein Leben vorbereitet habe. Und deshalb musst du das immer so verstehen, dass es die Liebe Gottes ist, die uns zur Umkehr treibt. Es ist ein Vater im Himmel, der dich liebt. Und weil er dich liebt, hasst er das, das sich entgegenstellt gegen alles, was er für dein Leben vorbereitet hat. So, ne? Und was wir so brauchen, ist diesen Eifer für unseren Tempel. Weißt du, wir brauchen das. Wir brauchen diesen Eifer. Und ich glaube, Jesus hatte Eifer für den Tempel in Jerusalem, weil er verstanden hat, okay, dieser Tempel, ist nicht einfach nur dieser Tempel des Herodes, sondern er sagt, das ist das Haus meines Vaters. Weißt du, ich glaube Folgendes, schau mal. Je mehr ich erkenne, dass ich Jesus gehöre, umso mehr Eifer entwickle ich für den Tempel. Ich glaube, je mehr du verstehst, dass du selbst nicht dir gehörst, je mehr du verstehst, wem du gehörst, umso mehr wirst du eifern um das, was in deinem Leben vor sich geht. Schaut mal, ich habe diese Bibelstelle vorhin nur zum Teil vorgelesen, 1. Korinther 6, Vers 19. Da heißt es, oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Hey, das ist so ein wichtiger Punkt in deinem Wachsen und Erwachsenwerden als Christ, dass du verstehst, das ist nicht dein Körper und du kannst tun, was du willst, sondern das ist ein Tempel Gottes und du gehörst ihm und er kann damit machen, was er will. Verstehst du, das ist ein Riesenpunkt. Du musst dort als Christ immer mehr hinkommen und hinwachsen, dass du das verstehst, dass du sagst, hey, ich gehöre nicht mehr mir selbst. Jesus hat uns freigekauft in 1. Petrus 1, ne, mit dem kostbaren Blut eines Lammes ohne Fleck und Fehler, nicht mit Silber und Gold, So, du wurdest erkauft von ihm, damit du nicht mehr dir selbst gehörst. Weil schau mal, wo du hingegangen bist, als du noch dir selbst gehört hast und wo dein Leben sich, wie dein Leben sich entwickelt hat. Sondern Gott hat dich freigekauft aus der Sünde und des Todes, damit du nun ihm gehörst. Und von daher sollte unsere Frage immer wieder sein, Gott, möchtest du mit diesem Tempel anstellen? Was möchtest du in meinem Leben tun? Was darf in meinem Leben stattfinden und was darf in meinem Leben nicht stattfinden? Wisst ihr, das ist eine Frage, die ich mir ständig stelle. Warum? Weil ich gehöre nicht mir selbst. Diese Frage, Gott, was ist der Wille für mein Leben, ist ein ständiger Begleiter. Warum? Weil ich gehöre nicht mir selbst. Ich lebe nun für Christus, ich bin ein Tempel Gottes und lebe für ihn. Von daher ist etwas, wo wir alle in einem Prozess sind, aber es ist auch nicht, wo wir, glaube ich, irgendwie das irgendwann fertig erkannt haben. Aber das Wichtige ist, dass wir uns alle auf dem Weg dorthin befinden, dass wir sagen, Gott, ich will immer, immer mehr dir mein Leben schenken. Mein Leben soll immer und immer mehr dir gehören. Pass auf, das zweite Kapitel im Johannes hört jetzt folgendermaßen auf, ab Vers 23. Und das ist total spannend und wichtig zu verstehen. Da heißt es, durch die Wunder, die er während des Passafestes in Jerusalem tat, glaubten viele Menschen an seinen Namen. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie und wusste, wie es in dem Menschen wirklich aussieht. Ihm brauchte über die menschliche Natur niemand etwas zu sagen. Anders übersetzt kannst du diese Verse auch zusammenfassen mit, sie glaubten zwar an ihn, er glaubte aber nicht an sie. Ist das nicht interessant? Guck mal, sie glaubten an ihn, viele Menschen glaubten an ihn. Ja, man könnte vielleicht sagen, sie wussten, was es bedeutet, Christ zu sein. Ja, sie wussten, was das bedeutet und was man tun muss und all diese Dinge. Aber er wusste, wie es in ihnen aussieht. Ja, in ihnen war das Problem. Ihr Tempel war nicht rein. Und deshalb sagt dieser Vers, deshalb vertraute er sich ihnen nicht an. Weil sie haben zwar vielleicht außenrum alles gewusst und sie haben vielleicht sogar Dinge geglaubt, aber ihr Herz war nicht bei ihm. Ihr Tempel war nicht rein. Sie haben niemals diesen Schritt vollzogen, zu sagen, Gott, reinige auch meinen Tempel. Mach mich rein. Und deshalb sagt dieser Vers, deshalb vertraute er sich ihnen nicht an. Sie hatten keine Beziehung. Gottes Kraft und Gegenwart fand nicht in ihrem Leben statt. Jesus sagt in der Bergpredigt, glückselig sind die reinen Herzens, denn sie werden Gott sehen. Hey, wenn du in deinem Leben so diesen Wunsch danach hast, mehr von Gott zu erleben, und das unterstelle ich dir mal, deshalb bist du ja hier, dann hängt das unmittelbar damit zusammen, dass du ehrlich bist mit Gott über die Sache deines Herzens. Hier geht es nicht um Perfektion, aber der Text sagt uns, er kannte ihre Herzen. Weißt du, du musst Gott nichts vormachen. Gott kennt deine Sünde so, ne? Und er liebt dich trotzdem. Aber du brauchst es ihm nicht zu verheimlichen, er weiß das alles. Du kannst ehrlich sein und das ist der erste Schritt, dass du sagst, Gott, hier ist mein Leben. Ich bin fertig. Das sind Dinge in mir, die finden statt. Ich weiß, sie gefallen dir nicht. Bitte komm heute und reinige meinen Tempel, weil ich will dich sehen. Ich will, dass du mir vertraust. Ich will dich mehr erleben. Und du wirst es erleben, dass mit solchen Herzen, die diese Ehrlichkeit tragen und diese Offenheit haben, das sind Menschen, die Freunde Gottes genannt werden. Wie gesagt, es geht nicht um Perfektion, sondern um unser Herz, das sagt Gott, Hier ist mein Kram, bitte, ich gebe dir die Freiheit, mich zu reinigen. Befreie mich von diesem Kram. Pass auf, ich will die Predigt mit 5 einfachen Punkten enden. Ja, keine Sorge, geht ganz schnell. Ich glaube nämlich, das ist für einige von uns heute hier wichtig. Wie kannst du Gott nun kennenlernen? Das allererste ist das hier, erkenne an, dass du ein Sünder bist. Ja, alles beginnt damit, dass du ehrlich bist, vielleicht zum allerersten Mal und sagst, Gott, das stimmt, ich bin Sünder. Ich tue Dinge, die sind nicht in Ordnung. Weißt du, das Problem mit deiner Sünde ist, dass sie dich von Gott trennen und vom Himmel. Von daher, hab heute vielleicht zum allerersten Mal diesen Mut einzugestehen, Gott, ich bin nicht nur ein Mensch, der Fehler macht, ich bin ein Sünder. Meine Sünde trennt mich von dir. Das zweite ist das hier, sei dir nun bewusst, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Weißt du, diese ganze Geschichte um Karfreitag, das war kein Zufall. Das war nicht ein böser Komplott gegen Jesus. Dass Jesus dort am Kreuz hängt, war schon immer sein Plan, weil er dich so sehr liebt. Er ist am Kreuz gestorben, für deine Sünde zu bezahlen, damit du nicht dafür bezahlen musst. Er starb den Tod, den du hättest sterben müssen, damit du frei sein kannst. Von daher, empfange dieses Geschenk, ja? Sei dir bewusst, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Das dritte ist das hier, nun kehre um. Jetzt, wo du weißt, Jesus ist für dich gestorben, kehre um von deinen Sünden. Wisst ihr, Umkehr ist kein bedrohliches Wort, es ist ein wunderbares Wort. Umkehr bedeutet, ich erkenne, ich laufe auf dem falschen Weg. Okay, das, was ich hier tue, bringt mich weg von Gott. Es ist kein Weg, der Gott gefällt. Ich erkenne es und drehe um und laufe wieder mit meinem Leben auf Gott zu. Von daher, wenn diese Dinge heute in deinem Leben sind, kehre um. Ja? Beweg dich auf Gott zu. Er lädt dich dazu ein. Die Bibel sagt das hier in Apostelgeschichte 3. Jetzt aber kehrt um und wendet euch Gott zu, damit er euch die Sünden vergibt. Dann wird auch die Zeit kommen, in der Gott sich euch freundlich zuwendet. Zusammen, ne? Was es braucht, ist nicht Perfektion. Was es braucht, um das zu erleben, ist ein Herz, das bereit ist, umzukehren. Das sagt, hey Gott, das stimmt. Hey, ich will mein Leben in Ordnung bringen mit deiner Hilfe. Das vierte ist, nimm Jesus in dein Leben auf. Christsein ist nicht irgendein Glaubensbekenntnis zu glauben, auch wenn das ein Teil davon ist. Christsein ist auch nicht in eine Kirche zu gehen oder gewisse christliche Dinge zu machen, sondern Christsein ist der Moment, wo du dein Leben Jesus schenkst und sagst, fülle diesen Tempel, komm in mein Leben, ich schenke es dir. Ich überschreibe dir mein Leben hin von, mir gehört mein Körper und ich tue, was ich will, hin zu, das ist nun dein Tempel und ich lebe für dich. Das ist, was Christsein ist. Christsein heißt, Gott hat mein Leben geschenkt bekommen. Und das fünfte, was ich dir sagen will, ist, tue es heute. Weil ich glaube, zu wissen, wie es einigen geht. Du sagst, Herr Krille, diese Sache ist schon so lange in meinem Leben. Ich weiß, ich werde frei werden und ich freue mich auf diesen Tag. Vielleicht denkst du, hey, ja, Gott redet schon so lange zu mir darüber. Und eines Tages sehe ich das. Ja, eines Tages werde ich rein werden. Aber wir sehen in dieser Geschichte, Jesus kommt in den Tempel und er sieht diese Missstände und er sagt nicht, ich komme eines Tages wieder, macht euch gefasst. Sondern er nimmt sich eine Peitsche und jagt sie raus. Sofort. Und das ist, was Jesus tun möchte. Pass auf, ich weiß ganz genau, diese Predigt liegt schon eine ganze Weile in meinem Herzen rum und ich wusste nicht, wann ich sie predigen soll und ich glaube, ich sollte sie heute predigen. Weil ich glaube, dass hier ein Moment ist heute, hey, du denkst, du kannst nicht frei werden. Du denkst, diese Sache wird für immer Teil deines Lebens sein. Und du wirst diesen Raum verlassen, du wirst frei sein. Warum? Nicht, weil du jetzt endlich diszipliniert bist, sondern weil du hier unter der Kraft Gottes, unter der Gegenwart des Heiligen Geistes erlebst, wie Jesus übernatürlich etwas aus deinem Leben rausnimmt. Wie er dort den Tempel gereinigt hat, reinigt er deinen Tempel heute. Und du wirst frei sein im Namen Jesu. Und wenn das dein Wunsch ist, Jesus heute dein Herz zu schenken oder vielleicht Jesus dein Herz neu zu schenken, dann lade ich dich ein, jetzt mit mir zu beten. Ja, alles beginnt mit unserem Herzen und deshalb schenken wir Jesus unser Herz. Und ich lade dich ein, deine Augen zuzumachen, damit du so ein bisschen für dich bist. Und wenn du magst, kannst du einfach meine Worte benutzen. Wenn wir gemeinsam beten, Herr Jesus Christus, heute schenke ich dir mein Leben. Ich habe heute gehört, dass ich ein Sünder bin. Und das stimmt. Vergib mir. Befreie mich von meinen Sünden. Reinige mich von aller Ungerechtigkeit. Wasche mich rein durch dein Blut. Ich empfange jetzt deine Vergebung. Danke, dass du mich so sehr liebst und du mich heute annimmst als dein Kind. Herr Jesus Christus, ich schenke dir mein Leben. Ich bin nun ein Tempel Gottes und lebe für dich. Hilf mir, dort hineinzuwachsen. Danke für deine Liebe. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der das gerade zum allerersten Mal gebetet hat. Danke dir für jeden, der sich das neu gewünscht hat und das neu gebetet hat. Ich bete, Vater im Himmel, dass diese Menschen nun erleben, wie dieses neue Leben, das erkauft wurde durch dein Blut am Kreuz, sich voll Bahn bricht, Herr. Wie sie erleben, wie wirklich ein ganz neues Leben heute beginnt. Und sie als deine Kinder in die Zukunft gehen. Vater, ich bete für jeden, der hier gerade sitzt, der diesen Wunsch hat, frei zu werden von Sünde im Leben. Herr Jesus Christus, ich spreche dein mächtiges Blut über diesen Menschen aus. Ich befehle sämtlichen Angriffen und dämonischen Attacken, wo teuflische Bindung stattfinden, dem sage ich im Namen Jesu, dass gelöst sein soll. Ich sage, dass Menschen hier frei rausgehen, die hierher gekommen sind und gebunden sind seit vielen, vielen Jahren. Ich breche diese Bindung im wunderbaren, herrlichen Namen Jesu durch das Blut Jesu und sage, dass sie frei sein sollen. Herr Jesus, ich preise dich dafür, dass du so ein weites Herz für uns hast und so viel Geduld mit uns und dass wir alle immer weiter verändert werden. Du bist niemals fertig mit uns, bis wir dich sehen. Und dafür preise ich dich, Herr, dass du Geduld mit uns hast. Aber trotzdem bete ich weiter, verändere uns. Jesus, fordere uns heraus und reinige diesen Tempel meines Lebens. Im Namen Jesu. Amen. Kommt, wir geben mal Jesus einen großartigen Applaus für das, was er in unserem Leben tun möchte.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.